Hier ist Ramona Pauli Volkert live von der 17. Welt-AIDS-Konferenz in Mexico City. Neben mir Frau Dr. Annette Haberl vom HIV-Center in Frankfurt, die sich schon seit vielen Jahren mit dem Frauenthema beschäftigt. Daher auch meine erste Frage. Frauen oder Gender allgemein gesprochen haben auf dieser Konferenz eine große Rolle gespielt.
In der Tat, in insgesamt 98 Beiträgen war das Thema Gender in den Sessions vertreten. Schwerpunkte: Mainstreaming, Gender Equality, Leadership und Networking, also hauptsächlich politische Botschaften. Und dazu passt, dass jetzt erstmals auch die Sexworker, die Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter hier vertreten waren und eine Plattform bekommen haben. Man muss sagen, das Politische ist ja typisch für die Welt-AIDS-Konferenzen, dass hier auch Impulse ausgehen. Das ist auch notwendig und gut so. Und zum Thema Gender muss man sagen, dass eben die Mehrzahl der 18 Millionen betroffenen Frauen in Ländern lebt, in denen Frauenrechte, ja, man muss es mal so sagen, mit den Füßen getreten werden, dass Frauen überhaupt keine sexuelle Selbstbestimmung leben können und die Ausbreitung von HIV deshalb überhaupt nicht in den Griff kommen kann.
Gibt es denn Daten, wissenschaftliche Daten, die für uns in Deutschland, Europa von Belang sind?
Naja, was mir als erstes aufgefallen ist, war eine Arbeit der Resina-Gruppe, also eine Arbeit zur Primärresistenz. Und da ist auffällig, dass die Primärresistenz bei Frauen nur halb so häufig gefunden wurde wie im männlichen untersuchten Kollektiv. Also bei den Frauen hat man in 6,6% der untersuchten Patienten Primärresistenzen gefunden, die relevant sein könnten für die erste Therapie, bei den Männern bei 10,9%. Insgesamt ist natürlich die Rate der Primärresistenzen bei uns immer noch erfreulich niedrig mit 10%.
Bei den klinischen Studien sind Frauen ja traditionell unterrepräsentiert, gerade die im europäischen und westlichen Bereich stattfinden. Gibt es hier Anzeichen, dass sich da was tut?
Also bei den neuen Substanzen hat man schon den Eindruck, dass man sich Mühe gibt, den Frauenanteil doch zu erhöhen, vor allen Dingen auch in den Zulassungsstudien. Bei anderen Studien führt man zumindest Subanalysen durch, und das haben wir ja lange gefordert von der Arbeitsgruppe Ärztinnen und AIDS, dass man zumindest die vorhandenen Daten einmal durchforstet und schaut, wo man frauenspezifische Daten generieren kann. Für die Castle-Studie, die Artemis-Studie und die Lopinavir Once Daily versus Twice Daily wurde das hier gezeigt, 3 Poster, und man muss sagen, dass das ein ganz erfreulicher Trend ist, auch wenn keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich Effektivität und Verträglichkeit gefunden wurden. Man muss allerdings auch sagen, das darf ich vielleicht noch anfügen, dass das die klinischen Studien mit einem sehr selektierten Patientinnen- und Patientenkollektiv sind. Es wurde eine andere Studie hier präsentiert, eine Interimsanalyse der GRACE Study, die in den USA darunavir bei vorbehandelten Patientinnen einsetzt. Und hier hatte man bei Woche 24 ein Dropout, ein Discontinuations bei einem Viertel der teilnehmenden Frauen. Hauptsächlich aufgrund von AEs, wobei die AE-Rate und die Ausprägung der AEs nicht höher war als in Vergleichskollektiven mit Männern. Aber die Frauen haben dennoch die Therapie abgebrochen, und es wurde in dieser Session sehr heftig diskutiert, ob nicht andere Faktoren, die wir überhaupt nicht vernünftig untersuchen, mit einen Einfluss nehmen können. Und Thema war die hohe Rate von Depressionen bei HIV-positiven Patientinnen. Und ich kann aus meiner Erfahrung hinzufügen, dass ich denke, dass man hier wirklich noch einen Forschungsbedarf hat, weil mein Eindruck auch ist, dass wir bei unseren Patientinnen enorme Probleme mit depressiven Störungen haben.
Wichtiges Thema für HIV-Behandler und Behandlerinnen ist natürlich gynäkologische Erkrankungen bei HIV-infizierten Frauen. Gab es hier neue Auswertungen?
Ja, eine ganz interessante Studie, die Sun Study, konnte erste Ergebnisse präsentieren. Es ist eine prospektive Studie, die die Zytologien cervical und anal bei Frauen über 5 Jahre monitort. Und wir haben jetzt Baseline- und Einjahresdaten. Interessant war die HPV-Prävalenz, gerade der High-Risk-Typen 16 und 18. 83% der Frauen hatten zu Baseline Dysplasien, Auffälligkeiten anal, und 73% cervical, also hatten hatten diese HPV-Typen im Abstrich und nach 12 Monaten hatten immerhin noch 50% dieser HPV-Typen zervikal und sogar 90% anal. Und was für mich eben auffällig ist, ist diese Persistenz, die HPV-Persistenz vor allen Dingen auch anal. Und das heißt für uns, dass wir viel mehr Augenmerk auf anale Abstriche und Zytologien richten müssen, denn das kann in Zukunft klinische Relevanz, Signifikanz haben. Im Übrigen nochmal vielleicht hinzugefügt, es hat keine Korrelation mit den Sexualpraktiken gegeben, also die analen Dysplasien waren nicht assoziiert mit einer erhöhten Rate von Analverkehr.
Mikrobizide sind ja klassischerweise ein Frauenthema. Da gab es in den letzten Jahren einiges an Enttäuschungen. Was war hier dazu zu hören?
Also es gibt im Moment, glaube ich, noch zwei klinische Studien mit Mikrobiziden, die noch laufen. Und man konzentriert sich jetzt auf die zweite Generation der Mikrobizide, die immer in Kombination mit antiretroviralen Substanzen eingesetzt werden. Also antiretrovirale Substanzen werden in der Formulierung mit eingesetzt. Was man jetzt beobachten sollte, sind die Ergebnisse der laufenden PrEP-Studien. Da gibt es drei große mit mehreren Tausenden teilnehmender Frauen beziehungsweise auch diskordanten Paaren. Die Ergebnisse sind allerdings erst in einigen Jahren, 2011, eher 2012, zu erwarten. Eingesetzt wird Tenofovir als Gel oder auch als orale Formulierung und in einer Studie in einem Arm auch noch die Kombination von FDC und Tenofovir.
Ja, recht herzlichen Dank.